Okay, fangen wir einfach mal an. Letzter Vortrag heute. Und zwar geht es um Pearl 6 und Herbert Bräuning wird uns jetzt
Bräunung, was... Bitte.
Bräunung, sorry, mein Fehler. Bräunung wird uns jetzt was zum Thema Asynchron und Parallel erzählen. Viel Spaß.
Dankeschön. Ja, willkommen. Danke, dass ihr mir eure wertvolle Aufmerksamkeit schenkt für dieses... Kommen Sie rein. Für dieses zeitgemäße Thema. Worum wird es gehen? Ich werde die Konzepte erklären, die Schlüsselworte, wie sie halt im Pearl 6 heißen. Ein bisschen Code werde ich euch auch zeigen, Operatoren. Aber halt nicht zu viel Code, weil wir haben ja nur eine Stunde. Genau. Wer bin ich? Bekannt geworden bin ich eigentlich durch das Projekt, an dem ich immer noch stirnheimlich arbeite. Aber bei uns in der Pearl-Szene kennt man mich, weil ich halt Sachen schreibe, auch rede, Moderator bin und auch sogar Sachen programmiere. Ja, unter anderem für Heise beim Pearl-Magazin, für das Sweatshirt, von dem es war. Und soweit wichtig ist meine URL lichtkind.de/Vortrag, weil diese Folien werden dort danach erscheinen. Und da sind auch die ganzen vorigen Folien von Pearl-Workshops, europäischen Konferenzen oder deutschen, wo ich auch rede. Und vor allen Dingen sind da auch meine ganzen Pearl-6-Vorträge, die vorigen, vom Chemnitzer Linux-Tag mit Audio- und Videolink. Ja? Und auch die anderen Videolinks, ja, falls euch interessiert, das findet ihr dort. Genau, wie gesagt, auf dpearl.org bin ich der Moderator. Ja, und in den üblichen Archiven habe ich halt mein Zeugs. Und natürlich auf modules.pearl6.org, wo die ganzen lieben Pearl6-Module sind. Das heißt, so ein bisschen weiß ich auch, wovon ich hier rede. Ja, wenn wir schon bei den wichtigen URLs sind, ist pearl6.org. Das ist das Zentralregister, da findet man alles drunter. Auch der Link zu den sehr guten Pearl6-Dokumentationen, docs.pearl6.org von Moritz gegründet. Wir haben der Compiler und der Racudo.org auch verlinkt und natürlich das Modulverzeichnis findet ihr alles dort nicht nur einen Klick entfernt. Ich werde die meiste Zeit über Pearl6c reden und nur mal kurz über D, weil D ist gerade frisch raus und die Änderungen werden uns nur in ein, zwei Sachen betreffen. Wie gesagt, die Versionsbuchstaben sind abgeleitet von den religiösen Festen, weil das war immer so ein Running Gag über eine Karte bei uns in der Pearl-Szene. Na, wann kommt ein Pearl-6 raus? Wann kommt ein Pearl-6 raus? Ja, ja, wenn Weihnachten ist. Ja, ja, zu Weihnachten. Ja, nächste Weihnachten und so. Ne? Deswegen haben wir uns ja nichts nehmen lassen, nach Alpha, Beta, A, B halt die 1.0-Version halt C zu nennen und praktisch die zu. Das zweite große Release ist halt Diwali. Wobei das halt nur die Sprachspezifikation ist. Der wirkliche Compiler, der das liefert, der kommt jetzt erst, oder kam jetzt erst die Tage raus. Ja. Deswegen Diwali ist halt, 6 Diwali ist ganz frisch. Genau. Eingebunden wird das mit dem bekannten Use-Befehl, was auch den Vorteil, so wie ihr es von Pearl 5 kennt, was auch den Vorteil hat, dass wenn man aus Versehen mal Pearl 5-Programm mit Pearl 6 startet oder umgekehrt, beide Interpreter halt dann Bescheid wissen, ah, ich bin zu neu, ich bin zu alt, ich kann das nicht. Ja, und ihr kriegt die entsprechende Fehlermeldung. In unserem Fall wird es halt, wie gesagt, um Version 6c gehen, die meiste Zeit. Gut. Meiner bescheidenen Meinung nach, das allerdickste Feature von Pearl 6 sind die Grammatiken, die Metaprogrammierung. Was man damit auf die Beine stellen kann, ist wirklich... Das habe ich so in keiner anderen Sprache bisher gesehen und ist ja nicht so, dass ich da nur Pearl 5-Fetischist bin, sondern es gibt ja noch ein paar andere schöne Sprachen wie Pony, Rust ist auch nicht so schlecht, Haskell finde ich auch nicht übel, ja, Rebol und so weiter. Aber das hat schon in sich und es gibt einen guten Grund, warum ich dieses Mal halt drüber nicht rede, weil es halt nicht nur ein angesagtes Thema ist, sondern weil es da auch schon gutes Material gibt dazu, was ich präsentieren kann. Jede Geschichte hat einen Helden. Unsere Geschichte heute hier hat, dessen Held heißt Jonathan Worthington, weil er hat alles, was ich euch vorstelle, spezifiziert, implementiert. Er hält Vorträge drüber. Seine Folien konnte ich ausweiten für den jetzigen, muss ja niemand sagen. Ne? Er hat es auch Autor des Web-Frameworks Crow, wo halt diese ganzen parallelen Sachen auch Anwendung finden. Und das heißt, wer meiner Praxis mit diesen schönen Dingen, die ich hier vorstelle, spielen will, der schaut sich halt Crow an, ja, auch unter Modules per 6.org. C-R-O. Ja, das ist auch so witzig, weil ihr wisst, wer von euch ist eigentlich Perl 5 oder überhaupt Perl-Programmierer? Ah, sehr gut. Na, ihr wisst ja, normale Variablen werden halt mit Mai fangen an. Perl 6 ist typisiert. Ja, der Haupttyp ist halt dann entsprechend der Basisklasse Crow. Und wenn man halt einen Service sich erzeugt, dann hat man My Crow Service. Ne? Da kommt der Name. Das ist ganz witzig. Gut. Der Name des Vortrags, asynchron parallel, was meine ich überhaupt damit? Asynchron ist praktisch, wenn ich mehrere Programme, die das irgendwas machen wollen und deren Start und Ende überlappt sich. Parallel ist, wenn halt mehrere starten, aber halt trotzdem was tun wollen, halt um die mehreren Kerne, die wir heute in Prozessoren haben, auszunutzen. Ja? Bei parallel gibt es eine optimale Nutzung von mehreren Kernen. Asynchron ist, kann man natürlich auch auf mehrere Kerne verteilen, aber geht natürlich auch auf einem Kern, ja? Weil, um halt Wartezeiten zu reduzieren. Das heißt, im letzten Endes geht es halt um Beschleunigung, ja? Von Programmen. Und eine andere wichtige Unterscheidung ist auch, asynchron ist meist nicht deine Entscheidung, parallel schon. Das heißt, Parallelprogrammierung, da ist man meist selber der Pate, der sozusagen die Fäden spinnt. Und bei der asynchronen Programmierung, da wartet man halt, dass sich irgendwas passiert. Der Nutzer klickt auf den Knopf und da muss man halt was tun. Oder jetzt kommt endlich der Request rein und da muss man drauf reagieren. Ja, das ist ja meistens, was asynchron ist. Gut. Was hat Perl 6? Wir haben alles. Ja? Aber ich werde vor allen Dingen um diese High-Level-Konstrukte reden, weil das sind die eigentlichen interessanten und selbst für die Nicht-Perl 5-Programmierer unter euch auch die interessanten, um dass ihr mal über den Tellerrand gucken könnt und sehen, wie wir das hier so machen. Vielleicht kann man ja was lernen. Die Low-Level-Sachen werde ich aber auch trotzdem erwähnen, zur Abschreckung, weil da kommen ja die ganzen Probleme her, die die anderen Konstrukte halt überwinden suchen. Weil, wie es halt nun mal mit High-Level-Konstrukten sind, sind immer ein bisschen langsamer, weil sie ein bisschen Rechenzeit fordern. Sie schränken die Freiheit immer etwas ein. Ne? Aber sie bieten halt Sicherheit, sind deklarativ. Das heißt, ich sage explizit, was ich machen will. Und sie sind halt standardisiert. Das heißt, ich benutze standardisierte Schlüsselworte und der Benutzer deines Programmes, der weiß sofort, worum es geht. Ja, weil er kennt die Radenbewegung, er weiß, was er zu erwarten hat. Und der Programm wird auch sehr viel lesbarer. Ja. Wir kennen es von anderen Konzepten, ja, wie dem guten alten Goto oder schönen selbstallokierten Speichern. Bietet natürlich immer viel mehr Freiheiten, aber natürlich gewisse Risiken. Und wenn ihr ehrlich seid, nicht jeden Programmierer wollt ihr auf solche Möglichkeiten loslassen. Ja, das ist ganz gut, wenn man halt eine Kindersicherung hat und hat Konstrukte zur Verfügung hat, wo man sich nicht so schnell ins Bein schießt. Ja. Und das ist halt das übliche Spiel. Und das ist halt mit der parallelen Sache nichts anderes. Genau, wie ihr seht, geht es eigentlich die ganze Zeit um Green Threads. Ja? Also das heißt, wir reden nicht über Betriebssystem-Threads, sondern halt unser Compiler oder der Interpreter, unsere VM, die übrigens Moore heißt, weil wir hatten schon mal eine, Parrot, und ja, da wollten wir halt Moore haben. Ja? Deswegen haben wir jetzt die Moore-VM. Die verwaltet halt unsere Threads. Und das heißt, vom Betriebssystem aus gesehen sind das alles ein Prozess. Ja? Bloß halt Perl 6 hat sozusagen nochmal seine eigene Thread-Verwaltung. Und so ein Thread kann man ganz einfach starten mit Thread Start. Nichts einfacher als das. Also wir könnten natürlich auch Thread New machen und dann später starten, wenn wir lustig sind. Aber für unser kleines Beispiel habe ich das mal so gemacht. Ist eigentlich alles sowas einfach. Wir haben eine einfache Vorschleife, die von 1 bis 5 hochzählt und unsere Zähler-Variable ID den jeweiligen Wert reinschmeißt. Das Do müssen wir davor packen, um einen Ausdruck zu erzeugen, der auch einen Rückgabewert uns erzeugt. Dann starten wir halt unsere Threads, machen ein kleines Nickerchen und verabschieden uns standesgemäß. Und wenn wir das halt ausführen, ja, da sehen wir tatsächlich, dass der eine Thread ein bisschen schneller war. Das heißt, das Ding lief wirklich halbwegs parallel. Ja. Sind soweit erstmal Fragen. Ich denke mal, das war ziemlich einfach. Ne? So. Wir haben die ganzen Spezialvariablen. Perl 5 kennt ja eine ganze Menge Spezialvariablen. Nur 3 haben überlebt, weil wozu halt den normalen Namensraum verschmutzen. Alles, was global ist und spezial ist, ist jetzt unter $Sternchen. Und der $Stern-Thread haben wir auch einen Zeiger auf den aktuellen Thread-Objekt. Und da können wir das auch ein paar Sachen fragen. Das heißt, wir hätten auch unseren kleinen Ausgabetext so erweitern können. Ja. Alles, was dynamisch ist, unter $Stern. Wenn ihr den Compiler irgendwas fragen willst, das heißt, in welcher Zeile bin ich gerade, in welcher Datei bin ich gerade, das heißt, Dinge, die statisch sind, das findet ihr alles halt unter $Fragezeichen. Ja. Aber wie gesagt, wir haben es halt aus dem normalen Namensraum aufgeräumt, damit es halt da nicht zu Namenskollisionen gibt. Ja. Und wenn ihr mal so verwegen seid und selber mal eine globale Variable machen wollt, dann müsst ihr die halt auch unter $Stern machen, ja, um halt gefährliche Dinge sollten auch hervorgehoben werden. Ja. Gleiches Prinzip. Natürlich, wenn wir halt nur Fire and Forget machen, hätten wir es auch so machen können, weil dann können, unter $Scheduler haben wir den derzeit aktiven Scheduler selber und dem können wir halt mit Q sagen, hey, mach mir mal einen neuen Thread und das ist halt das gleiche Beispiel in grün. Ja? Das hätten wir halt auch machen können. Der Scheduler ist selber eigentlich nur eine Role. Manche sagen auch Interface, aber Interfaces können weniger, also das habe ich in meinem letzten Vortrag mehr drüber gesprochen, eigentlich weniger, Interfaces können weniger als eine Role. Das heißt, wenn ihr lustig seid, könnt ihr euren eigenen Scheduler schreiben und dann die Threads so anordnen, wie ihr das wollt, alles möglich in Perl 6. Aber wie gesagt, das ist manuelle Arbeit, so anstrengend wollte ich das heute gar nicht gestalten. Ja? Und zwar, wir wollen uns einfach machen. Und dazu haben wir die Methoden RACE und HPBACT, das Lieblingsmethode Hyper. Wie ihr das sehen könnt, ist, wie es beim Rennen ist, ja natürlich der Natur nicht klar, wer als Erster durchs Ziel kommt. Also ist ja klar, da können die Threads halt frei durch die Kante laufen. Wenn ich Threads halt mit Hyper starte, dann ist die Reihenfolge schon wichtig und die müssen halt genauso in der gleichen Reihenfolge reinkommen, wie ich sie geschickt habe. Ja? Hier ein kleines Beispiel. Ja, so nach dem Schwarzschild Transform sagt euch ja alles was, ja, so nach dem Grundprinzip, wie ihr es halt von Perl kennt. Bloß halt hier in Perl 6. Für die, die jetzt nicht so klar sind, ich habe es nochmal umformuliert. Also Say ist das normale Print mit Zeilenende am Ende. Das kennt man auch aus Perl 5, Seite 15, das ist kein Ding. Wie gesagt, wenn man in dem Grep so ein Sternchen macht, dann wird so ein geschweifter Kasten drumherum gemacht und da, wo der Stern ist, habe ich dann einen $_, das hat nur eine Kurzschreibweise. Ja. Wenn ich halt so eine Tilde bis 10.000, das ist einfach eine Range, die halt Standardstartwert ist 0 und halt bis Ende 10.000, aber da das ein Dach davor ist, hat die 10.000 ausschließt. Also es ist eine Range, die von 0 bis 9999 geht. Ja? Und wir greppen uns halt die Primzahlen raus, weil, wie gesagt, Perl 6 ist fett und kann von sich aus eine ganze Sachen sogar auch. Ich weiß, es ist jetzt mathematisch, zahlentheoretisch nicht effektiv, aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Das ist halt nur mal ein kleines Beispiel. Und zwar, dieses kleine Stück Code beantwortet uns die Frage, wie viele Primzahlen gibt es bis zur Zahl 100.000? Ja? Das heißt, wir haben die Range, wir greppen durch und dann kriegen wir halt eine Liste und auf die Liste, wenn wir wissen, wie viele Elemente, das macht man mit LMs. Genau, wie wir alle wissen, Primzahlen berechnen ist harte Arbeit, also wollen wir das auf mehrere Kerne verteilen. So, also fügen wir einfach nur so ein kleines Race ein. Weil das ist ja auch nicht wichtig, wann in welcher Reihenfolge die Ergebnisse ist, weil es geht ja um nur Ja oder Nein. Ist es eine Primzahl oder keine Primzahl? Wir wollen ja sozusagen die Booleans zählen, die halt wahr sind. Und wenn die in einer anderen Reihenfolge reinkommen, dann haben wir immer noch die gleiche Anzahl von wahren Booleans. Und somit haben wir praktisch eine parallele Version von unserem kleinen Ausdruck gemacht. Ja? Und das ist, hat jetzt ein Beispiel, wie wir halt Parallelität erreicht haben mit minimalstem Aufwand. Ja? Genau. Wenn wir das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze treiben können, dann können wir dem Race auch sagen, naja, weißt du was, Mehr als 12 Kerne habe ich eh nicht. Und wenn du so Pakete zu 1024 Elementen schnürst, dann ist das wohl optimal. Und dann kriegt man sogar noch ein bisschen mehr Rechenzeit raus. Ja? Aber das, wenn man es halt nicht macht, gibt man halt den Compilern halt Raum, da selber zu optimieren. Und wir stehen zwar immer noch am Anfang, aber das, selbst heutzutage hat das immer noch 30% Geschwindigkeitsvorteil gebracht. Ja? Gut. Wie gesagt, ich hätte genauso gut Hyper sagen können, aber wozu auf die Reihenfolge achten, wenn es nicht notwendig ist. Gut, es gibt nämlich auch Hyper-Operatoren und wenn ihr den Hyper-Methodenaufruf jetzt gesehen habt, dann könnt ihr euch schon fast denken, was so ein Hyper-Operator ist, weil der macht eigentlich auch nichts anderes als die Hyper-Methode. Der Hyper-Operator, das ist ein, hier seht ihr die schöne Unicode-Version, den wer halt nicht im Unicode-Land lebt, der kann auch die wie hieß das damals noch?
ASCII.
Genau, ASCII war auch schon so lange her. Die ASCII-Version machen, das heißt, da könnte man auch den doppelten kleiner als, doppelten größer als machen. Und was der halt macht, ist nichts weiter. Ich habe links eine Liste bestehend aus 1, 2, 3. Ich habe rechts eine Liste bestehend aus 4, 5, 6. Und die werden halt zusammen addiert, immer sozusagen paarweise. Und ich kriege halt 5, 7, 9 raus. Ist nicht, nee, nichts Weltbewegendes, aber ich kann damit... ich kann damit auch parallelisieren. Das heißt, ich sehe in der Dokumentation, ich glaube, das wird noch nicht gemacht, ist aber geplant, dass das umgesetzt wird. Ja, das heißt, ich setze eigentlich nur einen schicken Operator ein, der mir das eigentlich noch ein bisschen lesbarer und kompakte Schreibweise erlaubt. Und ich habe unter der Haube mir das sogar gleichzeitig noch mit parallelisiert, ohne dass ich das vielleicht gemerkt hätte. Ja. Das ist Kundenservice. Gut. Gibt es dazu noch eine Frage oder können wir weitermachen? Ja, ja, klar. Ja, bitte.
Mir ist nicht ganz bewusst, wie jetzt die Parallelisierung funktioniert, wenn ich jetzt Greenthreads habe. Dann, ich habe ja nur hier zum Beispiel nur 12 Cores, aber ich schedule ich Greenthreads auch unterschiedlichen Cores.
Das ist nicht deine Sorge, das macht Perl im Hintergrund, wenn du das so schreibst.
Ja, das würde mich interessieren, wie das funktioniert. Also hat Perl schon 12 Threads auf und dann versucht es auf diese 12 Threads die Greenthreads zu schedulen?
Wir kommen noch zu Sachen, wo es genau drauf geht, aber so ungefähr. Das weiß noch, wie viel da ist es. Das ist eins der Sachen, wenigen Sachen, was das betrifft, die sich geändert haben. Wir hätten, weil ich habe noch eine Folie, wo ich das explizit nochmal zeige, aber wo halt Sachen auf Threads aufgeteilt wird und dann automatisch das wieder vereinigt wird. Und mit bei Perl 6D wird halt drauf geachtet, dann nicht mehr zu verwenden, als wir Threads im Prozessor haben, weil der das nicht wert ist, weil wir nur zusätzlichen Aufwand haben, das wieder alles zu synchronisieren und keinen Gewinn eigentlich. Ja.
Weitere Fragen?
Ja, bitte.
Gibt es da auch einen Matrix-Multiplier-Operator, der so aussieht?
Was willst du genau machen für eine Operation?
Gibt es auch einen Matrizen-Multiplikationsoperator, der so aussieht? Also das, was MATLAB eigentlich...
Du fragst den richtigen, weil vor dir steht der Autor von Mathematrix. Das ist allerdings ein Modul und das überlädt seine eigenen Operatoren. Im Kern an sich haben wir keine Matrix-Operationen. Was ist deine Frage beantwortet?
Noch okay. Fragen?
Gut, machen wir weiter. Genau. Ein anderer großartiger Service sind halt schon fertige Datenstrukturen, die man verwenden kann, die halt auch in Modulen da sind, die halt auch unter der Haube schon parallelisieren und ihr müsst gar auch nichts dafür tun. Ja? Wie gesagt, erkennbar am Concurrent zu Namensbeginn. Aber gut, nun kommen wir zum eigentlichen Teil, dem Asynchron, was ja viel spannender ist. So, ja, falls das jemand lesen kann. Ja, ich weiß, Deutsch hat sich in den letzten 800 Jahren ein bisschen verändert. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja? Wer zum ersten Malen kommt, der soll zuerst malen. Ja? Das ist ja sozusagen das Grundprinzip von Asynchron. Ja? Das heißt, wer sich sozusagen anmeldet, oh ja, ich will hier noch Arbeit getan werden, der, bekommt es auch getan werden. Allerdings es kann zu Problemen geben, kommen. Ja? Weil es gibt ja die schon seit den 60er Jahren die guten alten Logs, die wir natürlich auch haben, wer die unbedingt verwenden kann. Es gibt auch noch Goto in Perl 6. Also der Möglichkeiten, sich zu verletzen, sind keine Abbrüche getan. Das heißt, wir machen uns eine Glock-Klasse, geben uns den einzelnen Kinder-Threads. Wir haben ja gesehen, wie man Threads baut. Und dann kann man innerhalb des Threads dann halt locken und auch wieder anlocken. Und was aber allerdings schon ein bisschen geschickter wäre, ist einfach Protect zu nehmen. Und in dem Protect, in dem Block halt, dieser wird dann als atomare Operation ausgeführt. Und dann wird praktisch danach automatisch unlocked und da Probleme sind weniger. Ja? Weil, um mal das kurz zu erklären, weil das ist natürlich kein Schloss, wie man es kennt von zu Hause, wo jeder in der Familie einen Schlüssel hat, sondern das ist eher mit einer Klotür vergleichbar. Wenn ich zuschließe, kommt keiner rein. Ja, da ist es so. Und das ist sogar noch schlimmer, weil wenn ich im ICE da drauf warte und die Tür bleibt zu, dann sage ich mir, ach nee, ich habe keine Lust, ich gehe wieder an meinen Platz, mache was Schönes, schreibe ein Word-Programm. Das geht mit diesem Lock nicht, weil das entspricht ungefähr, dieser Lock entspricht ungefähr einem einer Klotür, wenn ich sie anfassen wollte, dass ich selber stehen bleibe. Das heißt sozusagen Freeze-Knopf. Was natürlich kein Problem wäre, wenn der Typ irgendwann mal rauskommt. Das Problem ist aber, Loks können halt zum Beispiel, wenn ich Sachen arbeiten will, irgendwo zwischenarbeite, das heißt, ich will irgendwo lesen, pack mir da Lock drauf und dann muss ich das irgendwo hinschreiben, pack mir da Lock auf. Und das heißt, wenn jemand kam auf die gleiche glorreiche Idee und hat das aber in einer anderen Reihenfolge gelockt und jetzt warten wir uns gegenseitig drauf, dann führt das halt zu so einer Art Deadlock. Ja? Also die Locks wurden eigentlich eingeführt, um halt Race Condition zu verhindern und führen aber halt trotzdem neue Probleme rein. Das heißt sozusagen, wie wenn einer, der in dem Klo drin sitzen würde, eigentlich wenn da noch eine Tür drin wäre zu einem anderen Klo und der hat dort angefasst und ist selber, ja, ungefähr so wäre das. Und das wollen wir eigentlich nicht. Ja. Übrigens, zum Sachen Unicode, wir haben natürlich noch den Unicode-Operator, der so heißt, um atomare Operationen vorzuführen. Ja, das ist, also es gibt mehrere Operatoren. Das ist, weil sowas einfach großartig.
Der Spaceship-Operator war wohl nicht gut genug. Auch jetzt noch abgefahrene
Operatoren. Ach, das, keine Ahnung. Genau, Verklemmung. Der nächstbessere Versuch waren Semaphoren. Die haben wir natürlich auch, weil wir haben ja alles. Ja? Bloß bei Semaphoren gibt man ja auch die Kontrolle mit Acquire ab. Der Vorteil an Semaphoren ist, der verwaltet gleich die richtige Anzahl von Ressourcen und ich komme halt auf eine Warteliste und wenn einer halt aufhört, halt wieder, also fertig ist mit und die Ressource freigibt, also mit Release, dann werde ich von der Semaphore-Verwaltung automatisch, komme ich als nächster dran. Ja, ich kann auch gucken mit Try, Acquire, ob da gerade frei ist. Das heißt, bevor ich den gefährlichen Klo-Knopf anfasse, kann ich erstmal gucken, ob da überhaupt die Gefahr besteht. Ja. Trotzdem nützt alles nichts, auch hier kann es zur Verklemmung kommen. Ja. Deswegen ist das auch nicht die beste Möglichkeit. Wir haben auch Monitors, wie man das dann im Begriff ist. Das ist eigentlich ganz einfach. Also die Klasse heißt OO Monitors. Das heißt, macht einfach mit Use OO Monitors und anstatt Class schreibt er Monitor für die Klassenname und ihr seid dabei. Das Gleiche gilt auch für Actors. Also falls ihr gerade von Pony kommt, was ich eine ziemlich interessante Sprache finde, ja. Gleiche Sache, OO Actors und tauscht Class gegen Actor aus und ihr habt praktisch eure Klasse ist dann praktisch ein Actor. Ja. Das bedeutet praktisch, dass sämtliche Methoden dann Promise zurückliefern. Was natürlich zu der Frage ist, was ist ein Promise oder ein Versprechen? Schön, dass du gefragt hast. Ach so, apropos, gibt es dazu Fragen? Ich wollte das nur überfliegen, weil das nicht eigentlicher Teil des Vortrags ist. Ich wollte halt nur sagen, das haben wir auch.
Semaphore, heißt binäre Semaphore oder können die auch mehrwertig sein?
Ich habe es akustisch.
Semaphore heißt binäre Semaphore oder können die auch mehrwertig? Also heißt,
ja, ja, klar. Also mehrwertig. Ja, soweit ich weiß, mehrwertig.
Okay. Andere Fragen? Gut.
Ja, bitte. Wo ist der Unterschied zwischen Prozess und Thread? Wir haben hier nur unsere Green Threads. Wir sind in Perl.
Du verlässt ja den Restraum nicht. Ja. Wenn ich mich da richtig erinnere.
Ja, ja, klar. Also wir haben ja nichts anderes. Also es gibt manche Threads, die in deren Thread läuft ein Scheduler ab. Wenn ich die blockiere, das ist besonders gefährlich, falls du das meinst. Aber der Scheduler läuft auch wieder, einen ganz normalen Green Thread. Also. IPC ist Betriebssystem. Das ist eine andere Welt. Das ist außen. Wir sind, wo es warm und gemütlich ist.
Also du liegst ja über dir libc. Du liegst ja nicht da irgendwie Richtung Kern oder so. Sorry.
Okay, können wir weitermachen oder noch eine Frage?
Weitere Fragen? Okay.
Gut. Genau, ein Promise, ein Versprechen. Tja, wer hat uns nicht schon Sachen versprochen? Das ist nichts weiter als ein Stück Code, was halt ausgeführt wird, tja, irgendwann mal später. Oder auch gleich, wer weiß schon. Ja. Gestartet wird es natürlich mit Start, was halt eine Kurzform ist für Promise Start. Und dann hat man halt in der Variable, wird dann halt mit einem Versprechen gefüttert, also ein Objekt der Klasse Promise. Ja. Also wie gesagt, Per6 ist gnadenlos objektorientiert, bis so unter jede Zahl ist eigentlich Objekt. Ihr könnt eine 5 Punkt Methodennamen schreiben. Ja. Das ist genauso, eigentlich genauso, wie ihr es unter Ruby auch kennt. Ja. Das ist eigentlich auch ganz praktisch, weil man kann diese Promises auch für Timer nutzen. Ja. Zum Beispiel, ich kann mir einen Timer ganz einfach machen, zum Beispiel hier in 2 Sekunden. Und in 2 Sekunden macht es dann Kling. Das heißt, also ich kann entweder sagen in 2 Sekunden oder now ist halt eine Methode, die liefert mir halt den jetzigen Zeitwert weg. Wenn ich dann noch 2 drauf addiere, dann habe ich den auch in 2 Sekunden. Und diese then-Methode wird halt gerufen, wenn der Promise halt vollführt wird. Ich habe hier nur einen binären Promise, also in 2 Sekunden kommt das Zeichen promise kept, ja. Praktisch ein binäres Bool, ja, und dann wird die Then-Methode ausgeführt. Ja, und ich habe mir mit einfachen Methoden so einen kleinen Timer gebaut. Sehr praktisch. Ja, gerade für Webprogrammierung. Ja, genau. Sonst das normale tägliche Brot für ein Promise ist halt das Keep und das Break. Das heißt, die andere Seite, die halt rechnet, sagt halt, ja, ich habe endlich das Ergebnis, ich habe mein Versprechen gehalten, hier ist das Ergebnis. Oder oh nee, ich kann es nicht halten, der Webserver antwortet nicht, hier ist alles doof. Und dann sage ich, nee, Webserver war doof und als Grund und dann sage ich Break. Ja, und den kann ich halt mit Course später, halt die andere Seite kann dann abfragen. Ja, ich kann halt immer mal wieder abfragen, ne? sind wir schon da, mit Promise Status. Ja, und der ist halt entweder capped, ja, oder nicht. Also kept ist, also in Perl 6 gibt es auch ein echtes True und False als Werte und das ist entsprechend der Wert. Im boolschen Kontext, wie zum Beispiel nach einem if, ist natürlich wahr, wenn das Ergebnis endlich da ist, also er kept Status hat und false, wenn nicht. Ja, das heißt, ich könnte auch den Promise halt hier nur so ein if oder while Schleife oder wo auch immer einfügen. Ja, und wenn dann das Ergebnis endlich da ist, dann kann ich es halt mit Result dann noch abfragen. Oder wenn wir dann jetzt später dann auch asynchron programmieren, kann ich natürlich auch das Ergebnis warten mit Await. Ja. Hier so ein kleines Beispiel. Machen wir einen Sortieralgorithmus, der halt schön parallelisiert. Ihr kennt ja alle Merge Sort, oder? So. Wird man an der Uni oder wo auch immer man Programmieren gelernt hat, genügend gequält wird. Ist eigentlich ganz einfach. Ich habe einfach eine Liste, die geht von from bis eine LMs ist Anzahl der Elemente, also andere. Ich teile mir einfach in der Mitte und lasse die Hälften getrennt sortieren und mische die dann einfach. Ich klar, ein Quadrat, aber hier kommt es nicht auf Schönheit an, sondern ich wollte halt nur die Befehle demonstrieren. Mit Start wird halt der Promise. Machen wir den Oberlehrer raushalten, das ist ein schöner Stock. Haben wir einen Stock hier?
Ich glaube nicht.
Na gut. Ich zeige so gerne. Also mit Start wird halt ein Promise gestartet oder einfach nur der Block gestartet, der uns ein Promise zurückliefert. Und das ist auch nämlich auch das gleiche wie man bei den Riesendetailen vorhin mit dem Aktoren. Ne? Hier sieht man auch wieder, dass wie Methoden halt so schöne Grenzen sind, die Promises liefern können. Das heißt, wir nehmen die Sortierung der ersten Hälfte und Sortierung der zweiten Hälfte, liefern, starten wir zwei getrennte Promises. Das heißt, das wird auf zwei verschiedenen Cores berechnet. Das Await davor wartet halt auf das Ergebnis von beiden. Dann wird, da es ja eine Liste mit zwei Elementen ist, übrigens in Perl 6, dieses Komma da, das ist der listgenerierende Operator. Ne, ohne Komma keine... Danke dir. Genau. Ohne Komma keine Liste. Das heißt, der erzeugt mir die Liste. Dass hier runde Klammern sind, das interessiert keinen. Das ist nur für die Schönheit. Oder eigentlich sind das... Eigentlich fehlen da runde Klammern. Gut. Gut. Ja, sehe ich jetzt erst. Ja. Aber wie gesagt, das ist der listenerzeugende Operator. Wir haben eine Liste mit zwei Elementen. Die wird halt hier in diese Liste mit den beiden Elementen reingefüllt. Das heißt, das Ergebnis davon kommt hier rein, das Ergebnis davon kommt hier rein. Und dann haben wir unsere Merge-Methode, die Ergebnisse halt dann verbindet. Was die macht, könnt ihr euch denken. Und das ist nämlich das Ding, was ich halt sagen wollte. In Perl 5.6c würde das Ding halt immer, ne, das exponentiell wächst halt sehr schön, immer mal verdoppelt, verdoppelt. Aber halt im Perl 6d ist man halt so klug, dass man halt wirklich nur so viele Threads halt erzeugen, wie wir Cores haben. Weil es, wie gesagt, sonst keine wirkliche Optimierung bringt. Was auch schön ist mit Promises, die kann man auch kombinieren. Ja? Wir haben den All-Off und Any-Off. Das heißt, ich habe hier, ne, das ist eine Liste, also ein Array, das ist, alles noch wie in Perl 5. Also man kann auch Arrays in Skalaren abjagen, wenn man von PHP kommt und sagt, nee, ich will dieses doofe Add nicht, aber geht beides in Perl 6. Aber jetzt habe ich zur Unterscheidung halt Add P gesagt, weil hier ist eine Liste von Promises und ich kann mir einen neuen Promise mit All Off erzeugen, der sozusagen dieses Versprechen ist dann gehalten, wenn alle diese anderen Versprechen gehalten sind. Ja, und so kann ich entsprechend verschachteln. Ja, oder hier kann ich any off. Das heißt zum Beispiel in der Webprogrammierung, ich will auch was fragen und ich suche einfach mehrere Suchmaschinen ab und wenn die erste Anfrage, die kommt, die reicht mir dann und dann ne, das mache ich mit any off und dann ist dieser Promise capped und ich rechne mit denen halt dann weiter. Dann habe ich einen Result und alles ist gut. Ich kann auch die Erfüllung des Versprechens an ein beliebiges Objekt weitergeben mit wow, VOW. Gehe ich auch nicht weiter drüber ein, es sei denn, von euch besteht eine Frage dazu. Das ist halt immer die Möglichkeit, man kann auch granular selber regeln, das hat Schönen dran. Oder man kann sich daraus ein Supply bilden. Was ist ein Supply? Bin froh, dass du fragst, das ist das nächste Thema. Gut. Vielleicht noch als letztes kleines Beispiel. Ja, ich starte hier einfach mir 8 Parser. Und ich habe hier auch ich habe mir einen Promise mit all off gemacht. Das heißt, erst wenn die ganzen Teilergebnisse geparst sind, dann kann ich meine Suche hier zumachen. Ja, so sieht das in der Praxis meist aus. Gibt es noch eine Frage zu Promises oder Futures, wie manche die nennen? Gut, nee, gut. Sehr schön. Dann kommen wir zum Supply. Das ist nämlich das Entwicklungsmuster Beobachter. Und falls ihr dieses Gang of Four Buch kennt, ne, wo diese ganzen Muster drin sind, dann wisst ihr auch, dass es vom Grundgedanken das Buch natürlich Blödsinn ist. Weil es ist ja nicht Aufgabe des Programmierers, diese Muster immer wieder nachzuimplementieren. Ja? Eine anständige Programmiersprache bietet mir diese Muster und ich nutze sie einfach nur. Ja? Deswegen bietet auch Perl 6 dieses Muster, als wir nennen das Supply. Und es gibt zwei Arten von Supplies, die Live und On-Demand. Ja, deswegen gibt es auch die Methode Live, die mir halt mit dem wahren oder falschen Ergebnis sagt, was für ein Männlein oder Weiblein ich denn vor mir habe. Das Prinzip ist zuhören oder fordern. Ja? Live, das ist halt wie Fernsehen gucken. Wenn man Fernsehen anmacht, dann sieht man halt das, was gerade gesendet wird. Das heißt, ich schalte mein Radio oder mein Gerät an und dann kann ich halt die ankommenden Daten empfangen. Und on demand, da sage ich, das hat dann Spotify, ne? Ich hätte dann gerne. Ne? Und Spotify macht. Aber egal für welche Methode man sich entscheidet, immer gilt, der Absender zahlt. Das heißt, die eigentliche Rechenzeit läuft auf der Seite. Ja? Im Gegensatz dazu, zu den Channels, zu denen wir später noch kommen, ist, wo gilt, der Empfänger zahlt. Ja? Gut. Wieder programmiert. Es geht nicht einfacher. Ne? Ich habe einen Supplier, einen Versorger und einen Supply. Ich habe es mal sinnigerweise Leitung genannt, weil dann wird klar, was eigentlich so ein Supply ist. Ne? Das ist so eine Leitung, an die man halt so einen Wasserhahn dran anmachen kann oder nicht. Und dann kann ich hier tappen. Das heißt, ich würde den gleichen Pointy-Block-Syntax mit dem gleichen Pfeil. Das heißt, für alle ankommenden Werte, ich kann natürlich Dollar Underscore nehmen, aber wenn man es vermeiden kann, mache ich mir eine schöne Variable, die ich hier in den Block reinschmeiße und dann hier gebe ich den Wert einfach nur aus, weil es ist halt nur ein kleines Demo. Na, dann sendet der Sender hier seinen elitären Wert und dann, ob ihr es glaubt oder nicht, kommt dann tatsächlich, wird die 7331 wird mir ausgegeben. Ja. Diese Methode List bedeutet einfach, dass diese ganzen Werten in eine Liste umgewandelt werden. Ja? Das ist das Schöne an daran. Man kann drüber mappen, greppen. Wir haben eine riesen Liste an Listmethoden, Zufallsoperationen, Würfeln, Auswählen und noch wesentlich mehr. Also nicht das, was wir von Perl 5 kennen. Wir kennen Rotore und das ist echt heftig. Das alles kann man natürlich auch darauf machen, allerdings wird hier gewartet. Praktisch erst, wenn jemand die Leitung zuschließt, dann habe ich natürlich die vollständige Liste. Ne? Vorher geht es nicht weiter. Das heißt, beachten. Ne? Deswegen habe ich hier so ein kleines Beispiel gemacht. Put ist eine andere Art von Say. Der Unterschied zwischen Put und Say ist, Say ist ein bisschen für die Kommandozeile optimiert, das heißt, es verhindert, dass du zugespammt wirst. Mit Put wirst du zugespammt. Ja, aber so, das sind drei Punkte, nicht zwei Punkte, wie ihr hoffentlich sehen könnt. Das heißt, das ist ein Sequence-Operator, nicht ein Range-Operator. Und der erzeugt uns eine Sequenz, die fängt mit 1 und 1 an. Und dann werden, hier ist halt normalerweise, wenn ich 1, 2, 3 und dann Punkt, Punkt, Punkt sagen würde, sagt er, verstanden, 4, 5, 6, du meinst 4, 5, 6, oder? Oder wenn ich ihm sagen würde, 5, 6, 7, dann würde er, meinst weiter, würde einfach weiterzählen. Wenn ich eine geometrische Reihe andeute mit drei Sachen, dann führt er mir weiter. Allerdings hier gebe ich ihm eine Rechenanschrift, das heißt, hier berechnen wir unseren guten alten Fibonacci-Sequenz und bis eine endliche. Das heißt, hier habe ich eine unendliche Liste. Ja, und das ist für Perl 6 kein Problem, weil wir sind wie ein Haskell, wir sind faul. Wir machen erstmal gar nichts, wenn nicht unbedingt was getan werden muss. Ja, charmante Einstellung. Und selbst das Put weiß Bescheid. Das heißt, wenn ich hier mit Put das ausgebe, kriege ich hier drei Punkte. Das heißt, hier ist eine Liste. Willst du denn irgendeinen Wert haben? Ja. Das heißt, wenn du einen Wert haben willst, dann musst du es sagen. Sag hier, ich will die ersten 10 Werte und dann kriegst du natürlich die ersten 10 Werte. Ups. Jetzt habe ich den USB-Stick auch rausgenommen. Was? Oder warte mal, ich gebe es erstmal. nicht das hier. Vielleicht brauche ich nochmal, aber bitte reparieren. Nein, Entschuldigung. Hier habe ich angefordert, mir die ersten 11 Elemente von der unendlichen Liste. Ne? Hier habe ich in den Eckchenklammern eine Range von 0 bis 10. Das ist auch eine Range, die allerdings dadurch, weil die in Eckchenklammern steht, wird die expandiert zu einer Liste. Und die sagt mir dann, welche Indizes ich von der Array davor haben will. Aber das habe ich letztes Mal auch erklärt. Gut. Und unsere unendliche Liste packen wir uns jetzt in den Array rein, weil es ja kein Problem. Arrays können unendliche Listen tragen, ist ja nicht so schwer. Wir haben ja noch nicht gesagt, dass er irgendwas berechnen soll. Und wir bauen uns daraus einen Supply. Wir machen uns aus der Liste einen Supply und, ne, und from List. Und wenn ich ihm natürlich, und wenn wir jetzt noch das tappen, ja, das heißt, wir sagen ihm immer dann, wenn ein neuer Wert kommt, mach mal das. Das kann ich ja mal. Ich glaube, das Beispiel habe ich ja sogar mal hier. Ja. Na komm. Genau. Ne? Da seht ihr, was passiert. Ne? Und so weiter. Das heißt, wir haben viele, viele Zahlen bekommen.
Willkommen bei VoiceOver.
Oh, VoiceOver Scheiße.
Liest Beschreibungen von Objekten auf dem Bildschirm vor und du kannst...
Das war Command und... Ach so, genau, das ist FN und 5. Das wusste ich auch nicht. Cool. Na komm. Ach, das ist echt gut. Na gut. Ach, das... Wieso? Das ging doch vorhin... Habe ich das fünfmal gemacht? Ach, gut, jetzt. Alles klar. Gut, weiter geht's. Ne? Das heißt, das Tappen, das Formlist, das fordert immer wieder Werte an. Wir haben uns praktisch eine unendliche Liste angemacht. Also Vorsicht. Genau. Mal kurz zusammenfassen. Wir haben beim Promise, beim Versprechen geht es um einen einzelnen Wert. Ne? Wir haben eine 1:1 Beziehung zwischen einem, der die liefert und einem, der zuhört. Beim Supply haben wir sozusagen eine 1:1 Beziehung für eine Kette. Und bei dem Channel haben wir, zu dem wir jetzt kommen, eine 1:1 Verbindung, aber halt auch Listen. Weil das ist halt eine ganz wichtige Dinge. Das, was bei Multicore-Sachen die Sache immer teuer macht, ist immer Schreibbewegung. Weil wenn er sich geändert hat, dann müssen die anderen drauf und muss man befolgen. Doof. Um unser Beispiel von der Bahnhof, von dem Zugtoilette zurückzukommen, das Grundproblem da war ja immer, dass ich zwei Sachen gelockt habe, weil ich ja irgendwas schreiben wollte, was ich mal nicht schreiben wollte. Ja, hier, wenn ich so einen Channel habe, wo halt immer paketeweise ich was bekomme, dann kann ich das weiter verarbeiten und das Paket weiterschicken. Das heißt, ich bin nicht mal in Versuchung geraten, zwei Logs aufzubauen, ja, weil ich halt immer mein kleines Päckchen bearbeite. Genau, Channel auch wieder denkbar einfach, Channel New. Ich sende meine Nachricht, ich empfange meine Nachricht. Wenn ich sage Receive, dann warte ich halt, bis halt eine Nachricht kommt. Listblock genauso, Paul nicht, lesen kann das selber. Wie gesagt, der Unterschied zwischen dem Supply, was wir eben hatten, weil ein Supply kann an mehrere Leute versenden, aber hier, wenn es mit Receive wird es halt aus der Liste rausgenommen. Das heißt, eine Channel ist halt gut, wenn ich praktisch einen Versorger habe und ich will an mehrere Threads will ich mit Daten versorgen. Die sollen halt weiterarbeiten. Ja? Oder wenn ich halt mehrere Stationen habe, das heißt, ich habe mehrere Verarbeitungsstationen, dann kann ich so einen Channel und dann mir einen neuen Channel bauen und praktisch halt so eine Kette. Ja? Wie gesagt, wieder mit await wird drauf gewartet. Es werden oftmals, hat man hier ähnliche oder die gleichen Befehle, weil das ist auch so ein Perl-Prinzip, dass wir haben immer Befehle für das, was sinngemäß das Gleiche ist. Ja? Wir haben da nicht nur für einen Channel, brauchen wir jetzt nicht unbedingt völlig neue Befehle, sondern wenn es das Gleiche macht, dann bekommt es auch den gleichen Befehl. Muss man weniger lernen. Ja? Das kennt ihr ja, der gute alte schwarze Transform, die ist ein bisschen anders, aber es ist trotzdem eine schwarze Transform. Ich habe hier eine Liste von drei Werten. Das ist unser neues QW. Ne? Das heißt, ich habe hier Quote Words, eine Liste mit drei Werten. Die mappe ich mit Title Case, das heißt, der erste Buchstabe wird erhöht. Dann gucke ich, ob welche Wörter mit P in P oder E drin sind. Das heißt, People in Earth kommt an. Und dann sortiere ich noch. Das heißt, ich kriege Earth People in Results. Das, was ich halt hier gemacht habe, und bevor ich was kaputt mache, zeige ich mal mit dem Finger. Ich habe hier den Feed-Operator. Das heißt, ich habe hier, das heißt hier Zwischenstation. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das bereits implementiert ist, aber ist auch geplant. Das heißt, der Feed-Operator erzeugt mir dann auch automatisch Channel. Das heißt, ich kann mir irgendwelche Methoden auch hier reinbauen und habe dann mehrere Stationen, wo ein Channel dafür gesorgt wird, dass halt die Werte von einer zum anderen weitergereicht werden. Ja? Und der auch automatisch dadurch parallelisiert wird. Und, ja. Gut, kommen wir zum letzten Schmankerl meines Vortrags, dem Whenever. Wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, meine Fresse, ist das cool. Und ich mag das Wort cool nicht mal. Jeder kennt Vorschleifen, gibt es natürlich immer noch. Und diesen Pointy-Block-Syntax, den gibt's, habe ich ja schon ein paar Mal gezeigt. Das heißt, ich habe hier eine Liste, und über die iteriert wird. Und bei jeder Iteration schmeiße ich mir das Iterationsvariable. So weit, so gut. Und wir haben in Perl 6 halt noch einen anderen Schleifenbefehl, der heißt whenever. Und der tut eigentlich genau das Gleiche, bloß asynchron. Das heißt, nach dem whenever, das hat jetzt in die Zeilen nicht gepasst, aber in Folge kommen wir am Beispiel, da baue ich mir irgendeinen asynchronen Iterator, das heißt zum Beispiel ein Supply. Und das heißt, immer wenn der Supply mir gerade einen Wert ausspuckt, dann tue ich etwas. Ja, und dann kann ich dran gucken, ist der Wert so und so, kann ich drüber mappen, kann ich suchen, gefällt mir der Wert nicht, schmeiße ich den weg, sonst was tun. Ja, und habe praktisch wie eine Schleife, die mir aber asynchron darüber iteriert. Ja, und es liest sich halt sehr natürlich. Whenever das und das passiert, tu das und das. Ja. Genau. Einen kleinen Wermutstropfen gibt, das kannst du natürlich nicht überall hinpacken. Das kann entweder in seine eigene Methode packen oder man muss es in einen React Block packen, ja, dann steht da React whenever, liest sich auch natürlich. Und zwar wartet der halt, bis alle die Supplies, die von diesen whenevers angesprochen werden, geschlossen sind. Ja. Das ist so ähnlich wie mit dem Do, ja, wo wir das Do hatten, das sorgt dafür, dass es einen Rückgabewert gibt. Ja, und da gibt es noch einen Schwesterbefehl zu React, der Supply. Das heißt, man kann daraus wieder einen Supply bauen, der die Ergebnisse dessen wieder weiterschickt. Ja, und das läuft dann auch alles asynchron. Ja, so sieht das halt aus. Ich kann, ne, das ist so wie ein Case. Ne? Case ist ja ein Perl 6 given when. Und das ist so ähnlich wie given when, plus halt whenever. Ja. Hier mal ein kleines Beispiel. Ja, ich habe hier irgendeinen Client, der mir hoffentlich Ergebnisse liefert, über die iteriert wird, und halt immer wenn da ein Ergebnis kommt, dann schaue ich mal nach, ob das einer ist, auf den ich reagieren will, und wenn der Supply halt geschlossen wird, dann geht der Quite-Fall, ja, und dann kriege ich diese Notiz halt. Ein kleines minimales Beispiel zur Illustration. Jo. Das habe ich erstmal für heute zu bieten. Gibt es noch anderweitige Fragen? Ich habe jetzt zum Schluss fast gar nicht gefragt.
Ja, Fragen?
Ja.
Wenn diese Features entwickelt werden, diskutieren dann oder orientieren sich die Language Designer oder die Entwickler dann spezifisch an anderen Sprachen? Lass uns das machen wie in Go oder lass uns das machen wie in Haskell oder was auch immer. Oder kommen da ganz neue Ideen raus? Weil also man kann ja auch sich jetzt, was weiß ich, an JavaScript dann orientieren, weil das eben so populär ist und weil das alle schon kennen oder weil das eben so gut ist oder auch nicht.
Gerade dieser Bereich ist ein Fall, wo der Larry Wall, den ihr so schön in dem Bild seht, nicht beteiligt worden, weil er erkannt hat, dass er darauf weniger Kompetenz geht. Das habe ich, ich habe euch am Anfang Jonathan Worthington gesehen, der die meisten Entscheidungen trifft. Der kommt von C#, der kennt auch die JVM recht gut. Sagen wir mal so, Es gibt, Perl 6 hat eine gewisse Philosophie. Wenn wir Sachen versuchen abzukupfern, dann versuchen wir, also nicht nur möglichst alles vereinen, dass wir alles haben, wir brauchen alles, sondern wir versuchen die Grundidee dahinter. Und dann gab es natürlich Diskussionen, aber nur einen kleinen Preis, weil von solchen Sachen hatten auch relativ wenige Ahnung, sozusagen die Idee dahinter verkörpert und versuchen die am besten umzusetzen. Wie zum Beispiel dieses Whenever, soweit ich das mitgekriegt habe, war das eine reine Idee von Jonathan. Wo er die genau her hat, hat er nicht gesagt, wo er die vorgestellt hat. Und da er eigentlich meistens ziemlich ehrlich ist und so und nichts erwähnt hat, vermute ich, dass es vielleicht sogar aus seinem Misswachsen ist. Aber ich würde es nicht versprechen wollen. Es ist auch, es gibt eine Diskussionsrunde, es gibt einen lebhaften Chat, einen IRC-Chat. Die Mailingliste hat schon lange nicht ihre Mehrfunktion, aber das eigentliche Diskussionsboard ist, das kannst du nachverfolgen unter GitHub, das sind halt diese Issue-Tracker, da geschieht die eigentliche Diskussion. Wenn das nachverfolgen wird, wenn da so ein Issue ist, dass wir so ein Feature einbauen wollen und so, dann gibt es dort meistens eine Diskussion und dann müsstest du halt dort nachlesen, wer dann zu was gesagt hat, aber ich kenne auch nicht jede Diskussion dort.
Weitere Fragen?
Alle glücklich.
Sehr schön. Also Perl bezogen jetzt. So.
Ja, ja.
Also nicht wie, was sind diese Leutezahlen von heute Abend oder wie wird das weiter morgen, die nicht. Ja.
Die Log-Mechanismen, sind die noch beeinflussbar von den Listen?
Entschuldigung, ich habe akustisch. Welche Mechanismen?
Die Log-Mechanismen in den Listen oder Channels oder in dem dritten, was ich mir jetzt nicht mehr merken konnte, sind die noch beeinflussbar oder sind die schon fest definiert? Also zum Beispiel jetzt bezüglich der Reihenfolge, die reingeht und rauskommt. Da gab es ja zwei Ansätze am Anfang.
Ja, ja, richtig. Aber das sind ganz normale Objekte. Es hindert dich doch nichts davon zu erben und dein eigenes Ding zu bauen.
Also die kann man sozusagen, die kann man auch als Basistyp dann verwenden?
Ja, natürlich. Ah, okay. Du überschreibst eine Methode und bist glücklich.
Ja. Sonst noch Fragen? Ja, wenn das nicht der Fall ist.
Haben wir's. Danke.